Ich weiß ganz genau, dass ich vor 2 Jahren diesen Druck nicht hätte standhalten können. Ich hätte viel schneller geredet und ich hätte dann einfach sofort Platz gemacht.
Ja.
Und ich habe es halt jetzt, und dafür muss ich sagen, habe ich mich auch ein bisschen gefeiert, geschafft, während ich da stand, das wahrzunehmen und irgendwie so ein bisschen Vogelperspektive einzunehmen und darüber einfach innerlich krass zu lachen und zu denken so, Mann, ist das süß, ja?
Ja.
Der muss jetzt einfach sofort reden. Aber leider habe ich noch so viel zu sagen. Und es ist mir auch scheiß wichtig, das zu sagen. Und ich werde das jetzt so lange sagen, bis ich hier durch bin. Und habe mir halt echt diesen Raum genommen. Ich habe mich dafür halt gefeiert, weil ich weiß, dass ich es früher nicht geschafft hätte. So. Ich hätte mich sofort klein gemacht und gesagt, klar, okay, wenn er das weiß und so, dann übergebe ich jetzt lieber ganz schnell das Mikro, anstatt dass ich hier irgendwas Falsches sage. Und es war halt ein krasser Prozess und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich in den nächsten 2 Jahren wieder an einen Punkt komme, wo ich da nicht bin. Aber es war so befreiend, ja, weil man irgendwie denkt so, krass, ich habe Platz in dieser Welt, meine Stimme hat Platz.
What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich total, dass du wieder beim You Girl Sisters Podcast bist. Denn heute starten wir mit dem neuen Themenblock Purpose, wo dann unter anderem auch Female Entrepreneurship und Human Design mit reinfallen wird. Diesen Themenblock haben wir jetzt nicht absichtlich zu diesem Zeitpunkt ausgesucht. Das hatten Katrin und ich uns schon ein bisschen früher überlegt. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass es jetzt gerade so wichtig ist, diesen Themenblock auch zu bespielen und auch rauszukriegen, ja, was ist denn mein Purpose? Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass wir alle einen Grund haben, warum wir hier auf dieser Welt sind. Ich glaube ja auch daran, dass wir wiedergeboren werden und dann wieder was Neues lernen sollen, aber auch was zurückgeben können an die Welt. Und das ist für mich auch mit einer der Definitionen. Nicht nur, was in einem brennt, was man unbedingt machen möchte, ist ein Purpose für mich, sondern auch das, was in einem brennt, wie benefitet das auch die Gesellschaft da draußen? Und jetzt auch gerade mit dem Krieg, der in der Ukraine passiert, kommt bei mir persönlich sehr, sehr viel hoch. Also mein Purpose, Menschen eine Stimme zu geben, die sie sonst nicht äußern können, Geschichten zu erzählen, für Menschen auch da zu sein, aufzuklären, das ist gerade am Schreien. Also mich hat es auch einen Tag wirklich zerlegt, muss ich sagen, weil ich so überwältigt war. Das ist jetzt von einer total privilegierten Perspektive, das ist mir total klar, weil das ist überhaupt nicht vergleichbar mit den ganzen Menschen, die jetzt flüchten müssen oder auch so tapfer sind und sagen, ich gehe in diesen Krieg. Aber wir merken auch, es ist so wichtig, seine Stimme jetzt zu äußern. Also ich bin so stolz, muss ich wirklich sagen, insbesondere auf München, wie wir hier alle zusammenhalten, wie jeder hier was bietet, ob das jetzt finanzielle Spenden, Sachspenden, ein Zuhause, Energiespenden, wie auch immer sind, weil das hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so erwartet, nachdem wie hier einiges mit Corona abgelaufen ist. Deswegen riesen Shoutout an München und auch an Deutschland und wie wir Länder alle zusammenkommen, wie wir alle unsere Stimme äußern. Und das ist so, so wichtig, seine eigene Stimme zu finden, nicht nur seinen Purpose zu haben, aber halt auch diesen Purpose dann zu voicen. Und wir haben heute eine ganz, ganz tolle Frau mit dabei. Sie und ich sind damals zur Schule gegangen und witzigerweise habe ich mir schon immer gedacht, dass sie irgendwann mal in die Politik geht, weil sie schon damals eine Person war, die sich nicht alles gefallen lassen hat, die ihre Stimme geäußert hat. Ich möchte dir heute Valerie vorstellen. Valerie war bis vor kurzem noch Co-Präsidentin von der Partei Volt, die du vielleicht kennst, eine paneuropäische Partei, die ganz, ganz neue Denkansätze in die Europawahlen unter anderem auch eingebracht hat, wurde teilweise belächelt und teilweise auch sehr, sehr unterstützt. Und ich freue mich, euch Valerie heute vorstellen zu dürfen, denn sie erzählt dir, wie sie ihre Stimme, wie gesagt, in der Schule hatte, sie dann aber verloren hat und aus welchen Gründen auch wieder und wie sie wieder dazu gekommen ist, zu verstehen, hey, ich kann aber meine Stimme äußern und ich kann gehört werden und man muss sich einfach nur selber ernst nehmen, denn wenn du wirklich was verändern willst, wenn du wirklich was willst auch, dann kannst du das nicht einfach nur in dir halten. Das muss rausgetragen werden. Ob das jetzt energetisch oder verbal oder wie auch immer ist, nur nicht gewalttätig. Aber sie sagt auch, wir wollten was verändern. Wir wollten irgendwie mehr. Und ihre Story, wie sie ihre Stimme gefunden hat, verloren hat und wiedergewonnen hat und wie ihr das geholfen hat, auch als Frau, als Mensch zu wachsen, anderen Menschen ein Vorbild zu sein, anderen Menschen auch zu helfen, nicht mehr Angst vor seinen eigenen Gedanken zu haben oder gejudged zu werden oder die Erwartung von jemand anderen erfüllen zu müssen. Das erhörst du jetzt bei uns im Podcast. Und übrigens, wir sind ja jetzt schon ein Jahr bei YouGov Sisters und ein bisschen neuer unterwegs. Deswegen, wenn dir unser Podcast gefällt, dann geh doch gerne mal in die App, mit der du uns hörst, Spotify, Apple Podcast, Deezer, was auch immer, und hinterlass uns gerne ein paar Sterne, wenn dir dieser Podcast gefällt. Da würden wir uns total freuen. Jetzt starten wir aber mit Valerie und vielleicht findest du ja auch deinen Purpose oder deine Stimme nach diesem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Valerie, wie schön, dass du jetzt bei uns im YouGov Sisters Podcast bist. Auch dass wir endlich mal seit gefühlt, was sind es, 10 Jahre? Ja. Gott, echt so lange mal wieder sprechen und uns auch hier sehen. Gott, die Zeit vergeht so schnell, es ist unglaublich. Aber ich freue mich total. Es ist so jetzt, als hätten wir uns gestern gesehen. Deswegen, ich freue mich total, dich jetzt hier auch im Podcast zu haben und auch über ein Thema zu sprechen, was mir manchmal so ein bisschen Bammel bereitet, muss ich sagen. Aber ich deswegen umso mehr Hochachtung auch dir gegenüber habe. Und freue mich heute, ja, Frauen in der Politik, aber aus seinem eigenen Purpose irgendwie nachzugehen, mal ein Auge drauf zu werfen. Deswegen sehr cool, dass du heute mit dabei bist.
Danke dir, ich freue mich voll, hier zu sein.
Ja, wir können ja einfach mal, bevor wir irgendwie reinstarten, dass die ganzen ZuhörerInnen dich auch kennenlernen, mal kurz ein bisschen auf dich eingehen, so wer du bist, was du gerne machst, was dich begeistert, dass man einfach mal ein Gefühl kriegt, wer ist da am anderen Ende?
Okay, wo fange ich an? Schulzeit mit Natalie.
The good old days.
Okay, also ja, in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen und hatte irgendwie, ja, also vielleicht genau da als Hintergrund, also ich würde sagen, ich war schon immer, oder was heißt immer, aber so vielleicht so seit meinen Teens politisch interessiert. Also das war auf jeden Fall, und das bestimmt auch von zu Hause aus geprägt. Also da gab es auf jeden Fall immer Frühstücksdiskussionen zu tagesaktuellen Themen und so. Aber war jetzt irgendwie nicht, dass ich direkt die Vorstellung hatte, irgendwie wirklich in die Politik zu gehen. Schon alleine, weil, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber irgendwie war so die Parteienlandschaft auch krass weit von mir entfernt. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass man sich gedacht hat, oh ja, Parteien. Es war irgendwie eher sowas, irgendwie so tatsächlich irgendwie Bild so alte weiße Männer, die in irgendeinem Raum sitzen und irgendwelche Entscheidungen treffen. Das hat sich dann auch erst, also ja, genau, deswegen war das auch, also kommunalpolitisch oder so war ich auch nie aktiv oder habe irgendwas gemacht. Genau, und ich habe dann Abi gemacht und dann habe dann erstmal VWL studiert in Münster und habe dann da aber auch meine ersten Erfahrungen im Ausland gesammelt, also war irgendwie mal in Florenz. Und habe dann bei einem Praktikum in Brüssel gemerkt, dass ich Europapolitik und irgendwie so dieses Konstrukt Europäische Union halt super spannend finde, weil es war echt eigentlich dann die Menschen, die mich krass begeistert haben, waren einfach super coole Leute aus ganz Europa, die da zusammengekommen sind und die halt irgendwie so 3 Sprachen gesprochen haben und irgendwie super informiert haben, was so abgeht in den ganzen Ländern. Und ich war damals 19 und dachte so, jo, das will ich auch mal machen. ich habe dann aber noch VWL fertig studiert und dann habe ich European Studies im Master gemacht und dann 2016 habe ich meinen Abschluss dann gemacht und das war dann auch das Schicksalsjahr, so mit Brexit und der Wahl von Trump. Dann hat mich irgendwie, ja, gehen wir vielleicht nochmal irgendwann später drauf ein, aber das war echt so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas will ich unbedingt machen, weiß noch nicht was, und dann bin ich halt auf Volt irgendwann gestoßen. So, ja.
Ich finde das total crazy. Also ich finde es crazy in dem Sinne, weil ich mich jetzt mittlerweile auch selber schon als Aktivistin bezeichne und sage, ich will mich für die Sachen einsetzen, an die ich glaube. Aber der Gedanke, in die Politik einzusteigen, um dies zu tun, ist mir halt noch nie so gekommen. Ja. Also das finde ich total interessant. Deswegen, wenn du jetzt auch sagst, so ja, dann war Brexit, dann war Trump und du hast gemerkt, okay, du musst jetzt irgendwie was machen. diesen Entschluss, in die Politik zu gehen. Und wie du schon sagst, für mich war das halt auch erstmal bei uns in der Schule. Ich meine, du weißt, wen wir da als Lehrer hatten, ja. So, da war jetzt auch irgendwie oft so ein bisschen so Mandala-Malen in meinem POVI-Unterricht, muss ich sagen. Oder man konnte auch einfach gehen, weil dem Lehrer es nicht interessiert hat. Ich hatte halt, wie gesagt, diesen Bezug einfach nicht. Und was ich hatte, ist wie du, dieses, es sitzen halt alte weiße Männer da, bis auf Angela Merkel, aber die war für mich auch einfach so ein Urgestein. Ich meine, wir haben ja Schröder auch noch mitgekriegt, aber ich meine, der wurde ja dann auch die ganze Zeit nur verarscht und so, den konntest du ja irgendwie gar nicht ernst nehmen. Und deswegen diese Assoziation dann zu sagen, ja, ich gehe jetzt da in die Politik und ich verändere was, weil ich an etwas glaube, das finde ich so abgefahren, weil ich es mir auch einfach so schwierig vorstelle. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist. Du sitzt jetzt da und sagst so, ich habe jetzt Volt entdeckt, da will ich jetzt rein. Und ich meine, du warst ja dann auch nicht nur so ein bisschen drinne, sondern du warst ja wirklich ganz oben an der Spitze am Start. So, wie kam es denn dann dazu?
Also ich glaube, tatsächlich auch noch dieser Schritt zurück, ne? Also ich glaube, so Schulzeit, was ich mega spannend finde, jetzt auch so zu beobachten, also diese kleinen so Fridays for Future-Bewegung, überhaupt aktivistische Bewegung, die halt jetzt schon so mit, ich weiß nicht, vor allem bei 14-, 15-, 16-Jährigen super normal sind. Mhm. Bei uns war das gar nicht so. Ich finde, das ist extrem, also krass zu beobachten, dass es da einfach für einen Shift gab und wie viel mehr Bewusstsein diese Generation jetzt schon hat für irgendwie gesellschaftspolitische und wichtige Themen, die ich damals, wo ich irgendwie sagen würde, da bin ich viel naiver rangegangen und hatte irgendwie auch gar nicht diese Agency, also ich hatte wirklich gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwas jetzt in die Hand nehmen muss oder selbst wenn ich es tun würde, dass ich irgendwas verändern könnte. Mhm. Ja, und ich glaube so in der Schule, also ich hatte Politik und Wirtschaft Leistungskurs, aber ich finde das auch so eine Sache, wo wir vielleicht später nochmal mehr drauf einkommen, aber ich war das einzige Mädel in der Klasse und das war, ich glaube damals war mir das nicht so, also sicherlich muss es mir aufgefallen sein, aber ich habe das nicht natürlich nicht irgendwie strukturell irgendwie in Verbindung gebracht, dass das, warum ist das jetzt so oder sowas. Ja. Ja, also es war halt irgendwie so und irgendwie habe ich so, dachte ich, das war eigentlich ganz cool. Jetzt im Nachhinein denkt man sich natürlich, okay, eigentlich gar nicht cool. Aber ja, nee, genau, und dann, ja, wie bin ich überhaupt darauf gekommen, politisch aktiv zu werden? Also es war halt wirklich, also ich habe European Studies im Master gemacht und deswegen hatte ich eigentlich einen extrem theoretischen Ansatz oder irgendwie so ein bisschen akademischeren Umgang mit Politik, sage ich einfach mal, und fand das super spannend und dann gab es eben so hier auch diese populistischen Bewegungen. 2017 war ja dann auch das erste Jahr, wo die AfD ins Parlament eingezogen ist. Womit ich mich da als krass beschäftigt habe, war die Frage, okay, wie kommt es denn zu so populistischen Bewegungen und wieso polarisiert sich unsere Gesellschaft? Also es ist mir einfach, ich konnte es einfach gar nicht nachvollziehen. Und dann irgendwie so, ja, meine erste Reaktion darauf war, das irgendwie so ein bisschen, irgendwie fast akademisch aufzuarbeiten. Ich habe irgendwie so Theorien dazu gelesen und fand das spannend, aber es hat mir jetzt irgendwie auch nicht wirklich geholfen, dass ich irgendwie dachte, okay, das ist jetzt ein Ventil, wo ich irgendwie denke, da kann man was verändern. Und dann bin ich damals durch eine Freundin auf Volt halt aufmerksam geworden. Also wir waren damals aber 2016 waren wir eine Gruppe von so, oder auch Anfang 2017 waren wir eine Gruppe von so 20 Leuten einfach. Schon ziemlich europäisch, also überwiegend Italiener, Franzosen, Deutsche. Und dann hat es immer weiter ausgeweitet. Aber die hat gesagt haben, okay, was müssen wir tun? Und dann glaube ich, so indem wir überlegt haben, okay, was tun wir und was hat denn auch wirklich Impact, darauf, dann kamen wir erst darauf, okay, eigentlich müssen wir Partei werden und politisch aktiv werden, weil, also klar, wir könnten jetzt wie Pulse of Europe irgendwie mit so Bannern durch die Straße laufen, aber keine Ahnung, was dann passiert und irgendwie hatten wir auch keine Lust auf so ein bisschen mit Plakaten wedeln. Ich will es gar nicht schlecht machen, ja, ich glaube, es hat alles seinen Stellenwert und seinen Sinn, aber wir wollten irgendwie mehr und dann ist uns erst aufgefallen, ach so, Politik ist der Hebel. Und erstaunlicherweise ist unsere Generation da auch noch nicht so vertreten. Und deswegen, also es war echt so ein Durchspielen von Szenarien, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen in die Politik.
Aber wie war das denn, auch weil du jetzt gerade sagst, wir sind noch nicht richtig vertreten von unserer Generation. Wird man da dann ernst genommen? Oder muss man sich dann erstmal so durchboxen? Weil ich glaube, das ist auch bei vielen, die jetzt so zuhören, wenn man so merkt, so, ja, ich will mich für was einsetzen. Und ich merke es bei mir auch immer wieder, dieses immer wieder die Kraft aufbringen, irgendwie ernst genommen zu werden, dran zu bleiben, sich nicht zurück, also auch, weil du kriegst ja, es ist ja nicht nur Erfolg, ne? Also du kriegst ja auch so Rückschläge immer wieder. Und da dran zu bleiben, finde ich teilweise auch für mich sehr ermüdend. Und da mit einem Supportsystem als Partei ist natürlich super, weil ihr alle das Gleiche wollt, hoffentlich. Aber wie wird das denn dann angenommen, wenn man mit so einer ganz neuen Idee da reinkommt? Das ist ja schon mal eine Sache, so eine neue Idee. Erstmal sind alle so, was ist das? Dann seid ihr auch noch jung, dann heißt es ja, ihr habt die Erfahrung nicht oder so. Dann willst du auch noch als Frau da lostreten. Also was war da deine Erfahrung?
Ja, also vielleicht für alle, die wollten nicht so gut kennen. Also die Idee war eben damals, die erste paneuropäische Partei und Bewegung zu gründen. Und das bedeutete für uns, dass wir dieselbe Bewegung, Partei in ganz Europa mit derselben Vision und denselben oder grob denselben politischen Vorschlägen oder zumindest derselben Ausrichtung und Werten aufbauen wollten. Und zwar schon bewusst, dass jedes Land natürlich unterschiedlich ist, aber überall sollte es halt in dieselbe Richtung gehen. Und wir wollten vor allem von Anfang an über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, aber mit so einer Vision braucht man halt ein ganz konkretes Ziel. Und das dann war also 2017 haben wir uns dann wirklich zusammengetan, 2018 die Deutsche Partei gegründet. Und wir hatten dann aber von Anfang an das Ziel, 2019 zu den Europawahlen teilzunehmen. Mhm. Und haben gesagt, wenn schon, ambitioniertes Ziel. Lass mal in ganz Europa in das Europaparlament einziehen mit 25 Abgeordneten und unsere eigene Fraktion im Europäischen Parlament begründen, damit wir wirklich halt was verändern können. Nach wie vor, sehr schlaues strategisches Ziel, war natürlich für damals ein bisschen zu ambitioniert. Aber es war halt irgendwie wirklich ein Ziel, wo wir das, was einen total oder ja, also uns damals total elektrisiert hat. Und halt zu dem Punkt ernst genommen werden. Also es war, ich hatte damals persönlich das Glück, dass meine Familie, das irgendwie, also beziehungsweise die engere Familie, also zumindest meine Mutter und mein Bruder und so, die das sehr gut verstanden haben und irgendwie gesagt haben, ja, okay, mach du mal dein Ding und wirst schon merken, was passiert so ein bisschen, aber fanden das Engagement erstmal gut. Also sicherlich haben sie es auch nicht so unchallenged gelassen, aber fanden es cool. Aber allgemein war natürlich wir waren alle zwischen 20 und 26 so ungefähr und haben dann angefangen, Treffen zu organisieren. Mein erstes war tatsächlich auch in Frankfurt, wo wir dann Volt gepitcht haben und unser Ziel, ins Europaparlament einzuziehen. Und da war, also das war krass, wie viel, also es hat sich echt gespalten. Es waren wirklich Leute, die gesagt haben, genau das ist es, endlich mal coole junge Leute, die genauso wie ich irgendwas tun wollen, aber irgendwie kein Ventil haben und ich mache sofort mit und die waren dann auch sofort mit all in sozusagen. Und dann gab es andere und die waren, also manche haben extrem gelächelt einfach so, also sehr so, ja klar, good luck. Das muss ich aber auch sagen, es waren auch viele Ältere, die einfach dann so sehr abgeklärt darauf geschaut haben und irgendwie so nach dem Motto, ja, lass mal die Jungen. Und dann aber auch, weißt du, so jetzt auch so Kommentare dann, ach, das finde ich jetzt aber auch toll, dass sich die Jungen endlich mal engagieren. Aber weißt du, gleichzeitig gar nicht irgendwie an das geglaubt, dass man da irgendwie machen will. Und da, also das war echt so eine Erfahrung, wo ich dachte so, ich will niemals irgendwie so ein älterer Mensch werden, der halt so herablassend auf Engagement schaut. Also ich meine, selbst wenn sie es nicht schaffen, so what, ja, aber das kann ich doch nicht vorher schon denen irgendwie, also komische Einstellung. Und dann gab es natürlich irgendwie so auch so ein bisschen so die krassen Kritiker und die irgendwie überall Probleme gesehen haben. Also eigentlich, was man auch so im normalen Leben sieht. Also die halt immer nur sagen, kann das denn und wird das denn funktionieren? Und ich sehe ja nur Probleme. Oder halt die Leute, die sagen, ja, okay, klar, Probleme gibt es schon, aber lass einfach mal versuchen.
Ja.
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen das. Und das ernst genommen werden, mussten wir uns auf jeden Fall krass erkämpfen und einfach mit jedem Schritt irgendwie weitermachen und oder ja, irgendwie ja, wirklich einfach sich dadurch nicht beirren lassen, sozusagen, und aber konstruktive Kritik vielleicht von der, die einfach so ein bisschen abfällig kam, irgendwie lernen zu unterscheiden und um da auch wirklich was draus mitzunehmen. Und ja, ich glaube, jetzt vorab habe ich so ein bisschen auch über die Frage nachgedacht, so, okay, was dieses ernst genommen werden als Frau, wie war das für mich? Und das war, muss ich rückblickend sagen, ich glaube, es ist auch so ein Mix gewesen, also jetzt so eine persönliche Erfahrung, es war so ein Mix aus, ich glaube, strukturell kannst du gar nicht verneinen, dass auf jeden Fall zum Teil Männer mit irgendwie vielleicht auch noch einer bestimmten Größe und einem anderen, ich fand auch so einer tragenden Stimme, ja, also Stimme habe ich auch gelernt, super wichtig, ja, auch gerade wenn du so vor Leuten auftrittst und du hast einfach vielleicht eher eine piepsigere Stimme oder eine höhere Stimme oder wie auch immer, oder bist aufgeregt und wirst wie ich damals super kurzatmig, ja, also dass dann ja, vielleicht da irgendwie Männer tatsächlich mehr wirken, und das war für mich am Anfang irgendwie so eine Erkenntnis, die ich gar nicht zuordnen konnte. Also ich war dadurch irgendwie total verwirrt und verunsichert. Und ich glaube, dann kommt so der Trickpunkt, wo man halt sagt, okay, so, okay, das Bewusstsein erstmal zu bekommen, ist, glaube ich, wichtig. Aber ich glaube, dann wird es schwierig zu sagen, okay, nehme ich das halt an und gehe immer mit der Annahme in Treffen, dass ich nicht so ernst genommen werde. Oder nehme ich einfach daraus mit, okay, wenn ich ernst genommen werden will, dann muss ich mich in allererster Linie so krass ernst nehmen, damit mich auch andere ernst nehmen, und muss mir halt selber wirklich glauben lernen. Und das war, glaube ich, mal persönlich so meine größte Aufgabe, die ich richtig lange daran gearbeitet habe, wirklich zu sagen, so, ich will, wenn ich vor Leuten spreche, mich selber ernst nehmen und mir selber glauben können. Und das war auf jeden Fall nicht von Anfang an da, weshalb denke ich auch, ja, einfach, also es war nicht nur eine strukturelle Frage, will ich damit sagen. Es ist auch irgendwo, wo man vielleicht auch mit einer eigenen Unsicherheit an andere natürlich auch verunsichert.
Aber das war jetzt gerade, das hat bei mir so eingeschlagen, als du das gerade gesagt hast, so sich selbst hinzustellen und sich selbst ernst zu nehmen dabei. Also ich weiß noch damals, also für mich war ja eigentlich schon immer klar, Schauspiel, safe, es kommt gar nichts anderes in Frage, ne? Und meine Eltern sind ja beide Anwälte. Die waren halt erstmal so, que pasa? Wie Schauspiel? Das ist doch keine Sicherheit. Das geht nicht. Und das war total interessant, weil ich weiß noch, ich musste einmal meiner Mutter eine PowerPoint-Präsentation im Alter von 15 oder 16 machen. Zum Schauspiel, wie, um ihr zu zeigen, wie ernst mir das ist. Und da weiß ich noch, ich war so nervös, weil ich da halt auch da stand und dann auch zwischenzeitlich wirklich so ein bisschen dachte, weil ich auch immer so, ich habe mich bei mir in der Familie oft so ein bisschen falsch gefühlt, ja, weil meine Schwester, die war halt auch so ein Überflieger in der Schule. Ich war halt immer so, ja, was mache ich hier eigentlich? So Mathe, Physik, keine Ahnung, Chemie fand ich noch geil, aber weil wir halt auch die liebe Frau Winkler hatten, die immer gern Sachen explodiert hat und so weiter. Das hat halt Spaß gemacht. Aber mir hat immer dieses Kreative so ein bisschen gefehlt, ne? Und ich weiß noch, bei dieser Präsentation, so ich stand da, obwohl ich komplett an das geglaubt habe, dass ich Schauspiel machen will, war ich so nervös, weil du auf einmal wie ein Publikum vor dir hast, natürlich deine Mutter so super nah an dir, ja, auch noch als Publikum zu haben, ist so Katastrophe auf Erden. Aber da habe ich auch gemerkt, so, boah, krass, warum zitter ich denn jetzt hier? So, vor was habe ich denn jetzt Schiss, wenn ich eigentlich so von etwas überzeugt bin? Und das kriegst du ja auch nicht in der Schule, also ich zumindest jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber beigebracht, das für das einzustehen, was du auch machen möchtest. Oder ich meine, wir haben auch nicht wirklich viel debattiert in der Schule oder überhaupt mal erforscht, so was willst du wirklich irgendwann machen. Es gab halt diese Tests nach dem, ich glaube, was war das, 12. Klasse oder sowas, wo du vom Arbeitsamt mal was ausfüllen konntest. Und dann haben sie dir gesagt, ja, Ingenieur. So, nee. völlig am Thema verfehlt. Oh. Ja. Aber das finde ich einfach immer so ein krasses Thema. Also wie bist du denn dann da dran gegangen, um das zu handeln? Weil das ist, also bei mir war es die Schauspielschule. Ich musste halt wirklich richtig viele Sachen von mir konfrontieren, so eigene Glaubenssätze und so weiter.
Ja, ich glaube, die Konfrontation mit sich selbst ist es eigentlich. Aber deswegen habe ich auch so, also mein Gang, also so als, also vor Leuten sprechen war eigentlich ganz lustig, weil also in der Schule war ich ultra selbstbewusst. Frag mich nicht, woher ich dieses Selbstbewusstsein hatte.
Das habe ich aber auch noch im Kopf. Du hattest da wirklich so eine Präsenz. So,
ja, und ich habe aber auch immer so, weißt du, dann muss mir irgendein Referat vorbereiten und ich weiß einfach immer, dass ich die nie vorbereitet habe und die immer krass gewinkt habe. Also das war auch immer so, es war einfach so meine Challenge, so, ja, okay, am Morgen Referat, ja, okay, ich schaue mir mal so drei Fakten an und dann erzähle ich einfach irgendwas. Und ich weiß, dass mich einfach auch so viele gehasst haben, weil ich einfach irgendwas gelabert habe, aber dann irgendwie eine gute Note bekommen oder dann, also ich fand es mega nice, dann habe ich bei der Abi-Feier unsere Abschiedsrede gehalten und lauter so, also gar kein Problem. Und dann dann habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Dann bin ich an die Uni, Deutsche Uni Münster. Ich habe mit so 1300 Kommilitonen angefangen, VWL zu studieren. Das war jetzt dann immer so krass volle Hörsäle. Und das ging dann so, dass die vorne halt die Professoren so rauf und runter gelaufen sind. Ich weiß nicht, 120 Slides in der Stunde da durchgehauen haben. Und dann sind die durch die Reihen gegangen und haben Fragen gestellt. Und ich hatte keinen Plan, weil ich habe einfach sowieso nur Bahnhof verstanden, wenn die da vorne geredet haben. Und dann hatte ich, solche Erlebnisse hatte ich dann ein paar Mal in Münster. Und dann war es irgendwie, glaube ich, irgendwie noch so eine Zeit, wo ich persönlich mit mir irgendwie Schwierigkeiten hatte, keine Ahnung. Und dann habe ich krasse Phobie entwickelt, vor Leuten zu sprechen. Also ernsthaft. Oh, wow. Also ich hatte dann von Blackouts über wirklich Schweißattacken, wenn ich irgendwie vor Leuten sprechen musste. Und dann war für mich auch klar, so, ich gehe nie mehr an eine deutsche Uni. Also ich ziehe das hier vielleicht noch durch, aber nie wieder. Und ja, war dann in England für den Master. Und da ist es irgendwie so ein bisschen schon mal wieder netter, wie man da so rangeführt wird, gefühlt. Aber ich war da auch nicht selbstbewusst. Also ich war nach wie vor irgendwie jemand, der so da gerne zugehört hat, aber erstmal sich nicht aufgedrängt hat, irgendwie nach vorne zu gehen. Und dann mit Volt weiß ich auch noch genau, so die ersten Treffen, die wir hatten, so es waren halt, kamen irgendwie so 5 Leute, 7 Leute, es waren alle Freunde oder Freunde von Freunden. Es war auch, wie du sagst, so, es war eigentlich so, bevor was musste ich denn aufgeregt sein? Aber ich weiß es nicht, ich war des Todes aufgeregt und hab das dann aber irgendwie so als Herausforderung für mich selber dann irgendwie wahrgenommen, zu sagen, so, es kann einfach nicht sein, so get over it, so, es ist nicht so schön, vor Leuten zu sprechen. Aber für mich war es dann irgendwie jetzt die letzten Jahre echt ein Mix aus immer wieder und sagen, so, egal, so, ich mache das einfach und dann bleibt mir halt mal die Stimme weg oder so, wird mich schon keiner umbringen und also irgendwie war dann, also ich würde sagen, so mein Werdegang war halt irgendwie so einer von eine Stimme haben zu sie irgendwie gefühlt verloren haben und dann sie wiederfinden. Aber ich habe dadurch vielleicht auch gelernt, irgendwie Menschen viel mehr zuzuhören, weil das muss ich schon sagen, hat mir, glaube ich, ein bisschen gefehlt in der Schule. Einfach immer andere, ja, also auch wirklich sehr selbstkritisch da so im Nachhinein einfach nicht zu sagen, so ich muss auch immer selber reden, also einfach eigentlich viel mehr auch zu sagen, dann muss ich einfach mal vielleicht auch ich die Klappe halten. Und jetzt heute, dann, ich muss jetzt sagen, die Kampagne letztes Jahr, das hat mir, glaube ich, nochmal wahnsinnig geholfen, weil ich hatte noch sehr lange Probleme damit, meine eigene Stimme zu hören, also mir alte Aufnahmen selber anzuhören oder irgendwie zu sagen, oh cool, das hast du ja echt gut gemacht oder nee, das war nicht so gut. Also mich irgendwie, ich sag mal, objektiv zu bewerten, ja, also wie ich eine Freundin oder einen Freund bewerten würde. Und da wollte ich hinkommen in der Kampagne, irgendwie so kind to myself, but critical. Und daran habe ich super lang gearbeitet. Und auch da würde ich sagen, es war dann so ein Mix aus immer wieder mich konfrontieren mit mir selber, aber auch mich professionalisieren. Also auch einfach zu sagen, so, wo will ich eigentlich hin? Was bin ich denn für eine Person? Bin ich echt lustig, wenn ich vor Leuten rede? Wenn ich aufgeregt bin, bin ich überhaupt gar nicht lustig. Deswegen habe ich einfach komplett geskippt, irgendwie irgendwelche Witze zu machen. Ja. Aber irgendwie anders in Kontakt mit Menschen zu kommen und nicht mich einzukapseln, wenn ich vor denen rede oder so. Das war irgendwie dann so ein langsames mich rantasten. Und ich hatte dann aber auch das letzte Jahr fast ein Coach, also eine Frau aus Hamburg, die auch Schauspielerin ist und dann Performance-Coaching gemacht hat, und die hat mir wahnsinnig geholfen. Das kann ich auch irgendwie jedem empfehlen, sich jemanden zu suchen, dem man auch irgendwie vertraut und der einem auch irgendwie dann nimmt, dass man so krass hart mit sich umgeht.
Voll. Diese ganzen Erwartungen dann zu erfüllen zu müssen, die eigentlich ja gar nicht da sind.
Ne? Ja. Also den man bei anderen gar nicht anlegen würde, aber bei sich selber denkt man, okay, ich muss jetzt irgendwie jeden Satz perfekt gesprochen haben und meine Gestik und Tonlage sollten auch sehr gut sein und ich muss auch wissen, wovon ich rede.
Aber auch gerade in der Politik, ne? Also ihr seid ja da schon, würde ich sagen, auf der gleichen Ebene wie Celebrities. Also alles, was ihr sagt, tut und macht, wird ja auf eine Waage dann gelegt, ne? Also jetzt mal hart gesagt, man setzt sich für Nachhaltigkeit ein und dann taucht irgendwo ein Bild auf, dass man bei Maggis essen war, ja? Also dann wird ja gleich alles so hinterfragt. Hast du das irgendwie auch verspürt nochmal?
Also ich muss jetzt ja echt sagen, ich war auf der Ebene ja noch gar nicht, dass ich jetzt irgendwie so öffentlich exponiert war, dass ich da so sehr für mich privat auch interessiert wurde, glücklicherweise. Ich kann mir aber vorstellen, was ich auch schon gemerkt habe, und deswegen ist da vielleicht schon eine krasse Parallele auch einfach mit Schauspiel zu sehen, irgendwo ist es ja ein bisschen ein Handwerk, also und es sind auch Tools, die einem krass helfen. Also zum Beispiel in der Pandemie natürlich dann völlig anders. Also früher, wenn du mich mit einer Kamera, also ich konnte irgendwie den dann vortragen ganz gut vor Menschen, aber wenn dann jemand eine Kamera angemacht hat, war ich auf einmal wieder, okay, Blackout, kann ich nicht mehr, ich konnte nicht mehr gerade Sätze sprechen und so weiter.
Crazy.
Um das wieder zu lernen, ja, und da sich irgendwie Tricks anzueignen und also irgendwie, ja, ich glaube, man legt sich so ein bisschen eine Maske, gar nicht im Negativen, sondern irgendwie so ein Schema vielleicht zu, mit dem man einfach es schafft, gut in eine Situation reinzufinden, damit man dann möglichst authentisch sein kann. Irgendwie.
Aber es ist voll interessant, dass du jetzt auch Maske und Authentizität zusammentust, ne? Weil das ist auch sowas, womit ich mich gerade sehr, sehr viel beschäftige. Ich hatte auch gestern gerade so ein schönes Gespräch, wo ich auch so gesagt habe, ich bin so eine Person, wenn ich Leute kennenlerne, bin ich sehr, sehr offen. Aber auch, weil ich gebe im Prinzip alles preis, sodass du mich nicht mehr angreifen kannst. So nach dem Motto, weißt du, so, I'll show you what I got, habe ich alles schon gemacht, du kannst mir nichts. Und das ist ja auch irgendwie so eine Maske, die ich wieder aufsetze. Die Sachen, die ich da erzähle, stimmen alle, aber das ist auch irgendwie wieder authentisch. Ich frage mich halt immer so, was macht das mit einem? Weil ich halt auch so wirklich merke, also mit mir hat's, also 2019 hatte ich ja dadurch auch so ein krasses Burnout vom Schauspiel, weil ich die ganze Zeit halt mich danach orientiert habe, was will die Filmindustrie von mir, anstelle von was will ich von der Filmindustrie. Und habe mich so krass gebogen und verändert. Und das ist einfach so eine Frage, die begleitet mich jetzt so seit 2 Jahren. Und ich habe da immer noch so keine richtige Antwort. So, wann weiß man eigentlich so, das bin ich jetzt? Und das finde ich, also vielleicht gibt es da auch gar keine Antwort für, weil ja, weißt du, wie du jetzt auch so gesagt hast, du hattest eine Stimme, dann hast du sie kurz verloren, dann hast du sie wiederentdeckt. Vielleicht ist das auch einfach so ein Prozess und man hat nie den Moment, wo man sagt, so, okay, das bin ich, ne? Weil ja auch alles so von außen einen so beeinflusst und guckt. Und ich habe jetzt gerade so ein tolles Buch gelesen von Emily Ratajkowski. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das heißt My Body. Das ist ein Buch, das kann, also ich habe das innerhalb von ein paar Tagen verschlungen. Vor allem die in den 90ern so aufgewachsen sind, die bringt da immer wieder diese Britney Spears-Beispiele und sowas rein, ist ganz witzig. Aber das hat richtig viel mit mir gemacht, weil sie halt auch sagt, ja, ich bin als Nacktmodel mittlerweile, also damals, bekannt geworden. Aber das war dann auch noch, was die Leute gesehen haben, weil das ist, was ich porträtiert habe. Und das dachte ich aber auch, dass ich das bin at one point. Und ich weiß noch, bei uns in der Schule, ich wurde ja in der Schule bis zur 8. Klasse nur gemobbt und gedisst, so zu einem Punkt, wo ich wirklich nicht mehr in die Schule kommen wollte. Und dann hat sich irgendwie alles geändert. Aber da habe ich dann auch gemerkt, ich habe mich total angepasst, um halt reinzupassen. Und dachte aber in dem Moment, das bin ich. Und wollte auch so gar nicht an mir rütteln lassen. Deswegen finde ich es voll interessant, dass du jetzt so sagst, so, ja, man setzt irgendwie diese Maske auf, aber sie ist trotzdem authentisch. Also weißt du, was ich
Ja,
meine?
ich kann voll. Also ich glaube, ich kann es sehr gut nachempfinden, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich jetzt irgendwie auch ja, viel beschäftigt habe, weil ich gefühlt sehr authentisch, aber unsicher in diese Volt-Geschichte reingegangen bin. Also authentisch im Sinne von, ich wusste voll, das ist mein Ding, das ist wirklich das, wofür ich gerade brenne und wo ich morgens, egal wie früh, aufstehe und schon vor der Arbeit Calls mache, um zu verstehen, wie wir weitermachen, etc. Aber ich war gleichzeitig sehr unsicher im Wie und auch wie ich nach außen wirke und so weiter. Ich würde dann sagen, dann habe ich mich da irgendwie immer mehr professionalisiert und dann habe ich aber irgendwann nicht mehr gemerkt, so, hä, ist es jetzt noch das, was ich hier wirklich mache oder ist es mittlerweile von außen drüber gestülpt, weil man halt irgendwann diese ganze Story auch, die ich jetzt auch am Anfang erzählt habe, die habe ich jetzt so 500 Millionen Mal erzählt. Irgendwann fühlt
Rattert
man
man
sich
dann
gar
so
nicht mehr
runter.
authentisch.
Ja.
Ja, und dann, und das Spannende war jetzt auch, also als ich angefangen habe mit Coaching, haben wir uns ein Coaching-Ziel gesetzt und mein Coaching-Ziel war, dass ich mir selber glaube, wenn ich vor Menschen spreche. Und eigentlich war das für mich dieses authentisch sein. Und ich glaube, sowas, vielleicht könnt ihr das oder du auch nachempfinden. So, manchmal denkt man, man geht irgendwie von der Bühne oder man geht aus dem Interview oder was auch immer und man denkt so, ja, okay. Gut. Oder man geht einfach raus und man merkt einfach, man war in einem krassen Flow. Also ich meine, das ist ja auch nie was, was nur von einem selber ausgeht. So manchmal, dann kommt, also es gibt einfach Menschen, auch Interviewer, Journalisten oder eine Bühne mit Zuschauern, wo du irgendwie einen krassen Vibe verspürst und auf einmal sprüht man und dann bei anderen denkt man so, okay, ich bin hier irgendwie in einem Cage und ich komme gar nicht raus, aber weil ich auch irgendwie gar keine Vibes oder ich weiß gar nicht, wie ich deuten soll, was dieser Raum mir gerade versucht auszustrahlen oder so. Und mein Ziel war halt irgendwie so häufig wie möglich in diesen Flow reinzukommen und irgendwie zu denken, so ja, das ist das, wo ich mich, also ich würde fast sagen, so eine Comfort Zone außerhalb meiner Comfort
Finde ich gut.
Zone. Und ja, und ich, also für mich, ja, wie, also genau, was ist authentisch? Ich glaube auch, also wie du gesagt hast, irgendwie so ein bisschen, ich glaube, es ist ein Prozess. Ich glaube, dass nie so ein, dieses Equilibrium ist immer mal wieder vielleicht so, dass man da irgendwie so reinkommt kurz und dann ist man wieder draußen und es ist irgendwie nichts Geradliniges. Aber was mir auf jeden Fall dann geholfen hat, weil man eben, also wie du es dann auch vielleicht im Schauspiel erfahren hast, bei mir war es eben ähnlich mit Kommunikationsexperten, die mich dann vermeintlich beraten haben und so. Und du kriegst halt den ganzen Tag irgendwie, ja, du musst und du solltest und dein Social Media ist viel zu unpersönlich und du musst viel mehr relatable werden und du musst, ja, du kannst nicht so hochgestochen reden und deine Sprache ist viel zu bla bla bla. Und dann irgendwann denkst du so, mein Gott, ja, ich muss mich ja wirklich total verändern, um hier irgendwie anzukommen. Und ich glaube, die größte Erkenntnis war dann für mich, ich muss gar nichts. Also ich muss wirklich sowas von gar nichts, wenn ich mich nicht wohlfühle, persönlichen Content auf Social Media zu teilen, dann muss ich das nicht teilen, beziehungsweise noch besser, dann sollte ich das nicht teilen, weil wenn ich dafür Shitstorm oder Kritik bekomme, wie hoch sind denn die Chancen, dass ich das dann aushalte? Und ich hatte zum Beispiel ein Interview in meiner Kampagne, da war ich bei Bild Live, das war so, glaube ich, ziemlich das Krasseste, was ich gemacht habe in den letzten 4 Jahren. weil halt irgendwie Bild und weil schon alleine dieses Setup war so beängstigend, ja, für das erste Mal gefühlt. Also überall Kameras und dann waren da halt Chefredakteure von The Pioneer und von der Kapital und irgendwie so, weißt du, diese dann eben Bildjournalisten und dann die Bildjournalistinnen waren halt alle in High Heels und so super engen Kleidern. Die Männer waren super groß und ich hatte halt Sneaker an und war halt super klein im Studio. Und ich dachte, okay.
und aber ist krass, was das schon macht.
Ja, und dann hatte ich vorher so ein paar Treffen oder es war sehr kurzfristig auch, dass ich dazu eingeladen wurde. Und dann hatte ich eben Kommunikationsexperten, die mich dann nochmal inhaltlich und mir dann ständig gesagt haben, was ich tun soll und sagen soll und so weiter. Und dann habe ich immer gesagt, Leute, ich muss das leider abbrechen, weil mich verunsichert das gerade so sehr, dass ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich da sicher reingehe. Und meinte dann auch ziemlich knallhart als Feedback, so das nächste Mal, wenn ihr einen Kandidaten vorbereitet, irgendwo reinzugehen, fragt doch bitte, wie er sich fühlt oder also irgendwie sich eher da reinversetzen, so, also so, es gibt immer so das Optimallevel, aber was ist das denn? Das ist ja für jeden was anderes. Also ich meine, mir kann man jetzt sagen, ja, es ist ganz wichtig, dass du in jede Kamera einmal geschaut hast oder immer schaust, wo das rote Lämpchen ist. Aber wenn ich das noch gar nicht hinbekomme, weil ich noch auf meine eigenen Worte achten muss, dann ist es doch viel wichtiger, dass ich erstmal einfach nur gerade Sätze herausbringe. Ja, also es ist irgendwie, jeder ist da so auf persönlicher, unterschiedlichen Ebene, hat unterschiedliche Ansprüche an sich selber und was mir bei dem Interview ganz speziell, aber jetzt auch im Prozess wirklich geholfen hat, um, ich sage einfach mal, meine Authentizität oder mich selber nicht zu verlieren, ist auf jeden Fall Meditieren und Atemübung. Also ich habe irgendwann, ja, wirklich, also ich habe vor diesem Interview mir irgendwann keine Inhalte mehr angeguckt, ich habe einfach gesagt, so, it will come to me oder halt nicht, aber so, ich will auf keinen Fall einen Blackout haben. Ich will einfach da durchkommen und ich will nicht irgendwie so wirken, als sei ich das kleine Mäuschen. Und ich habe einfach eine halbe Stunde nur geatmet zu Hause. Und ich war in dem ganzen Interview dann eigentlich, außer bei der Anfangsfrage, wo ich ziemlich gestolpert bin und dann aber durch diese Atemübung, würde ich sagen, vorher ziemlich wieder rausgefunden habe.
Krass, Mann. So,
ja. Man braucht halt so Strohhalme und der Atem ist halt dadurch, dass er einfach mal da ist, ist halt ganz angenehm.
Man vergisst es immer wieder so, ne? Also Breathwork habe ich auch bei Schauspiel. Wir haben jeden Morgen Yoga gemacht und Breathwork-Sessions gehabt, um halt generell die Stimme auch zu grounden und so. Fand ich auch total interessant, weil ich mich auch, weil das hast du ja auch gerade angesprochen, so ja, eigene Stimme nicht gerne hören, war bei mir auch das Thema, muss ich aber als Schauspielerin. Und dann war es aber auch so, warum mag ich die Stimme nicht? Und das war voll interessant, weil meine Stimme eigentlich immer ganz hier oben war eine Zeit lang. Und ich habe hier die ganze Zeit gesprochen, auch in der Schule. Ich war immer süß und everybody's darling und hier oben. Und eigentlich sitzt meine Stimme ja hier unten und ist sehr tief. Und ich dachte immer so, oh, ich bin Mann. Weil mir das auch immer wieder gesagt wurde, wenn sie dann mal hier unten war. Boah, krass männlich, Nathalie. Deswegen, ich hieß ja auch in der Schule, als ich dann so ein bisschen mehr so zu mir gefunden habe, hieß ich ja nicht Nathalie oder eine Zeit lang hieß ich ja auch Nada, aber mich haben ja wirklich die ganzen Typen Czerny Boy genannt.
No way.
Das war mein Ding. Entweder hieß ich Czerny oder ich hieß Czerny Boy. Und also das kommt mir jetzt auch gerade witzigerweise irgendwie und das kam auch durch die Stimme immer wieder. Und das kam dann auch beim Schauspiel halt auch so, ja, ich habe mich teilweise in dieser Rolle hier oben, wo alles ganz locker und leicht ist, viel wohler gefühlt, weil ich nicht ich selber sein musste. Also ich konnte, die war nicht so verwundbar, weil ich genau unter Kontrolle hatte, das ist, was ich nach außen strahle und das bin ja nicht ich. Und das fand ich dann echt schon
super spannend.
Ja.
Also ich habe auch, von meiner Coach, die hat mir auch beigebracht, als Schauspieler fängt man an zu reden ausgeatmet.
Richtig.
und es war meine ersten Übungen mit ihr, meine Tonlage finden und halt die von Anfang an haben und mich da irgendwie wohler fühlen. Also ich würde auch sagen, ich spreche jetzt tiefer als früher. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch, dass das bei uns, also vielleicht ist die eine Sache auch dieses Wohlerfühlen, also ich meine, ja klar, bei dir war es dann auch das in der Schule, aber bei mir war es auch auf jeden Fall von zu Hause geprägt, weil, also bei meiner Mutter war ich halt das Valeriechen und ich war halt das süße kleine Mädchen zu Hause und das, wenn es halt süß geguckt hat, auch alles bekommen hat, auch von Papi und so. Das heißt, es war halt auch häufig genug irgendwie irgendwie so ein Schutz, jetzt fängt es hier leider an zu klingeln, so ein Schutzmechanismus oder ich weiß nicht, oder irgendwie so ein, ja, das ist genau wie du gesagt hast, irgendwie so Comfort Zone und damit komme ich irgendwie an mein Ziel. Und was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich Interviews höre mit Frauen, ganz viele machen noch dieses, wenn sie vielleicht irgendwas ihnen unangenehm ist, kommt dieses
Stimmt.
Das habe ich auch ganz viel gemacht. Also irgendwie, wenn ich irgendwas gesagt habe, dann habe ich das in dem Moment diskreditiert, indem ich das so ein bisschen weggelacht habe. So, so, ja, wir alle kennen das, ja. Aber gar nicht mehr dann nicht ernst genommen, dem, was ich hier eigentlich zu sagen habe. Und ja, also auf jeden Fall Stimme sehr spannend. Und was ich auch noch sagen wollte, wenn du sagst, du bist sehr offen, wenn du so mit Leuten redest, ist ja eigentlich sehr spannend, sich dann anzuschauen, was du erzählst, ne? Weil ich meine, man kann ja 50 Millionen Stories über sich selber erzählen, weil man halt nicht eine Natalie ist, sondern Richtig. Eben sehr viele.
Ja.
Aber wie erzählt man sich?
Also ich packe die Horror-Stories gleich aus. Also das ist auch wirklich, also es ist also alles von, ich meine, hier bei You Go Sisters haben die einen oder anderen das ja auch schon mitgekriegt, weißt du, so der Typ, der mir dreimal Chlamydien angehangen hat und ich dann im Krankenhaus deswegen hing oder bis hin zu den Übergriffen von einem älteren Mann im Reitstall mit 14, weißt du, so bei mir, also das sind, ja genau, und dann ist das so der Blick, den ich kriege und dann ist wie so, also dass ihr jetzt zuhört, so Valerie hat gerade die Augen so groß aufgemacht und so Kopf geschüttelt, ja, aber das ist, was ich dann kriege und dann ist es gleich so, ich glaube, so ein Respekt wie vor mir und dann, okay, die fasse ich in der Hinsicht nicht mehr an, so im Prinzip, weißt du? Und das ist was, was ich sehr als Schutzmechanismus bei mir aufgezogen habe. Was ich aber auch erst in der, wie gesagt, in der ganzen Schauspielsache dann gelernt habe, weil meine Lehrer dann immer wieder waren so, you're so strong, haben sie nicht gesagt. Sie haben so straight, very forward, but forceful. Und ich war so, hä, was? Was auch wieder mit der Stimme so, ich bin doch total süß, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ja. Und dann haben die auch so gesagt, so eine Zeit lang war dann so mein Motto in der Schauspielschule, was die mir gegeben haben, Dangerous Lullaby. Was auch sehr interessant ist, weil Lullaby ist ja eigentlich etwas, was du einem Kind zum Einschlafen singst. Und es soll ja eigentlich beruhigend und sowas sein. Und das ist so wie, was ich nach außen hatte. Aber halt, es ist eigentlich total, ja, unpredictable so ein bisschen gewesen. Und das fand ich irgendwie, ja, Stimme. Also ich merke das auch bei Freundinnen von mir, die sind ganz, ganz gerne hier oben und machen auch dieses Lachen, was du gerade gesagt hast, deswegen musste ich da auch lachen. Aber ich denke, jeder muss halt seinen Weg irgendwie selber finden. Wenn man sich halt in dieser Sache da wohlfühlt, dann, ich meine, dann bleib halt da drin. Aber ich habe halt, ja, deswegen haben wir ja auch You Go Sisters gemacht, diesen Purpose irgendwann verspürt, so hey, Mädels, es gibt noch eine andere Welt da draußen. So, wir müssen nicht die ganze Zeit nur süß und die kleine Maus und Valeriechen oder bei mir was Muckibär oder sowas sein. Oder wir müssen auch nicht so der Homie immer von allen Typen sein, sondern wir können auch einfach eine Frau sein. Und ich weiß gar nicht, wo das so krass bei mir herkam, dass auf einmal dieses Bedürfnis da war, aber ja, es rüttelt halt immer noch in mir und ich bin immer noch manchmal so wirklich so an dem Punkt, wo ich sage so, oh, ich würde am liebsten einfach die ganze Welt nehmen und einmal so schütteln, dass so alle wach werden. Aber es geht halt nicht und das finde ich, also mich belastet es teilweise wirklich, wo ich wirklich sage, boah, Natalie, dein Purpose ist so krass hoch, also von auch meinen Erwartungen daran, ja, dass das eigentlich, das kannst du gar nicht als alleinige Person erfüllen. Und das finde ich dann schon auch in der Politik, da suchst du dir ja dann die Leute zusammen, was ich eigentlich total geil finde, um halt einem Purpose nachzugehen. Aber den halt auch erstmal zu finden, ja, hat halt auch nicht jeder, merke ich immer wieder. Für mich war das halt ganz klar. Aber ich merke immer wieder, dass Leute sagen, nee, mein Purpose ist, dass ich von 9 bis 8 oder 9 bis 5 auf der Arbeit hocke, irgendwann ein Haus baue und noch einen Bausparvertrag mache.
Auch fein. Ich meine, wenn man das als Lebenskonzept hat, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich, das ist jetzt natürlich ziemlich judgmental, aber ich weiß nicht, ob das eher ein, irgendwie so ein Vorstellung von einem Lebenskonzept ist als ein Purpose, weil irgendwie so bei Purpose ist so beim Inhalt, also was ich damit irgendwie so ein bisschen identifiziere, ist eigentlich eine Sache, für die ich halt wirklich über mich selbst hinauswachse. Also ich würde auch sagen, so ohne Volt hätte ich manche Sachen nicht geschafft, überhaupt zu machen, also sowohl kräftemäßig, wirklich auch physisch, weil Politik oder auch diese Aufbauarbeit einfach physisch unfassbar anstrengend war, aber auch eben irgendwie psychisch. Und es hat mich irgendwie in eine Lage versetzt, darüber vielleicht manchmal über mich hinaus zu wachsen, und hat mir irgendwie so eine riesen Leidenschaft gegeben. Und ich glaube, was halt mega cool ist, ist, wenn man es schafft, dass man irgendwie sagt, okay, wenn ich meinen eigenen Purpose oder wenn ich meine Leidenschaften identifiziert habe, so wofür brenne ich im Leben, dann zu sagen, okay, wo gibt es sozusagen irgendwie eine Überschneidung mit Themen, die auch gesellschaftsrelevant sind, also wo ich nicht nur dann irgendwie einen Change für mich selber, sondern für die gesamte Gesellschaft herbeiführen kann, weil ich glaube, dann wird sogar für einen selber der Purpose noch ein viel größerer oder erst wirklich ein Purpose sozusagen, weil man ich glaube, wir sind eigentlich gar nicht, also wir werden eben sehr irgendwie individualisiert in diesem Leben hier, auch in Deutschland irgendwie erzogen, aber wir sind halt schon eigentlich Gemeinschaftstiere, und ich bin schon, also da bin ich irgendwie sehr ein großer Optimist. Ich glaube irgendwie einfach auch, dass sehr viel Gutes in uns steckt, aber dass man es halt irgendwie so ein bisschen freisetzen muss. Und ja, vielleicht eine Sache, die du vorhin auch gesagt hast, so die Kreativität, die wir halt in der Schule nicht beigebracht bekommen, also dass das überhaupt ein Wert in sich ist. Ich meine, was wir auch nicht wirklich beigebracht bekommen, ist, dass es halt auch ein Wert in sich ist, sich selber und seine Werte sehr gut zu kennen. Und dass das jetzt auch nicht unbedingt was Statisches ist, was sich nie wieder verändert, aber sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, vielleicht, also ich muss sagen, bei mir ging es noch. Ich hatte irgendwie ein paar Lehrer, die mich da schon ein bisschen inspiriert haben, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es unbedingt so Teil des Lehrplans war. Also ich glaube, es hätte auch gut sein können, dass ich irgendwie einen Lehrer gerate, die da nie irgendwelche Fragen stellen, die mich irgendwie triggern, wo ich mir darüber Gedanken gemacht hätte.
Ja, ist schon witzig. Also auch gerade nochmal so zur Schule, weil bei uns gab es immer so viel Zickenkrieg auch. Also wir hatten eine Lehrerin, die hat das bei mir sehr gut aufgefangen, die Frau Herrmann. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erinnern kannst. Die war eine absolute Bio und Geschichte war die. Die war Hammer. Und die hat nämlich auch immer so richtige Fragen gestellt. Und die hat aber auch direkt bei uns Mädels erkannt, dass wenn das in so Zickenkriege überging, was bei uns ja leider sehr viel war, die hat das direkt immer deeskaliert. Und mich würde jetzt einfach nur nochmal auch interessieren, wie war denn das für dich, weil du hast ja auch gesagt, bei Volt willst du dich auch für Frauen mit einsetzen. Wie wurdest du denn mit diesem Thema oder konfrontiert, oder hast du überhaupt die Notwendigkeit gesehen, auch zu sagen, ja, das soll jetzt bitte auch noch mit auf die Agenda drauf?
Also ich muss sagen, dass ich ziemlich lange naiv war, glaube ich, was das Thema angeht. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, aber ich jetzt so, Taunus war jetzt irgendwie nicht das Umfeld, wo ich sagen würde, da war ich irgendwie besonders auf Gender Equality oder darauf getrimmt, dass man, irgendwie, dass man da kritisch oder sich überhaupt darüber eine Meinung bildet. War auch, Feminismus war auch, glaube ich, jemals ein Thema in der Schule. Also ich erinnere mich nicht, da jemals drüber gesprochen zu haben.
Ich weiß nicht, ich wollte mal bei Gloria Steinem, weil ich mal was über die gelesen hatte, ein Referat halten, und es hieß nein. Das ist zu extrem. Das weiß ich noch. Ich war so, okay, alles klar, cool, dann.
Ah, okay. Verrückt. Ja, und dadurch, dass ich dann irgendwie auch in Anführungszeichen männliches Fach gewählt habe mit Volkswirtschaft, und das war natürlich auch irgendwie so, auch die Lehre da in Deutschland auch relativ neoliberal, sag ich einfach mal, geprägt ist, würde ich auch sagen, damals, wenn mich da, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, wenn mich damals jemand nach Quoten und so befragt, hätte ich gesagt, nee, also völlig unnötig, was für Quatsch. Weil ich auch dieses komische Bild gehabt hätte, was ja auch einem mitgegeben wird, dass das dadurch einen in eine schwächere, also dass man dadurch irgendwie ein Opfer ist als Frau. Keine Ahnung.
Ja, voll.
Also irgendwie, also ja, ist auch gerade auch noch eine, wirklich eine Meinung, die ich viel von Frauen im Alter meiner Mutter höre, wenn ich mit denen darüber spreche. Ja, genau. Und dann, wo ich dann wirklich das Bewusstsein entwickelt habe, war dann in meiner Arbeit bei Volt, also zum einen, weil ich selber an mir gemerkt habe, also an ganz vielen Stellen. Zum einen, mir haben Vorbilder gefehlt, also ich hatte irgendwie keine Frau, die jetzt nicht 20 Jahre, aber vielleicht 10, 15 Jahre älter war und irgendwie einen ähnlichen Lebensweg durchgemacht hat, die ich ja einfach hätte fragen können. Also daran musste ich jetzt auch sehr aktiv arbeiten. Ich habe mir jetzt irgendwie so ein Code oder irgendwie so ein Umfeld geschaffen mit Mentorinnen, würde ich sagen, auf die ich einfach zugehen kann, aber das war Arbeit, ist gar nicht einfach da. Ich habe selber immer wieder gemerkt, ich meine jetzt irgendwie so beim Thema Ernst nehmen oder ja bei vielen anderen Punkten, aber eben auch so bei der Aufbauarbeit an sich, dass wir einfach dann immer wieder an unsere Grenzen kamen. Also wir hatten immer mehr Männer als Frauen bei uns dann in der Partei. Es hat sich dann immer weiter zementiert. Es war immer schwieriger, Frauen auch für Führungsrollen zu rekrutieren oder dahin zu bekommen. Und dann habe ich immer gemerkt, nee, es geht überhaupt gar nicht ohne Quote und ich werde die auch richtig knallhart durchsetzen. Also ich glaube, wir haben dann nach einem Jahr in Deutschland eine harte Quote eingeführt. Das heißt, jedes Team, was hatte ein Führungsteam von zwei Personen, immer ein Mann und eine Frau. Und wenn sich eine Frau nicht finden ließ, dann wurde die Person, dann wurde die Position auch freigehalten und das Team, vor allem natürlich derjenige, der das Team geführt hat, musste alle zwei Wochen sozusagen so ein bisschen Rechenschaft ablegen, warum da noch keine Frau hingesetzt wurde. Und dann haben wir eben auch diese Co-Präsidentenrolle geschaffen, also wie die Grünen auch, dass man eben von der Doppelspitze geführt wird. Also es war dann sowohl in den Statuten als auch so niedergeschrieben. Aber es sind dann auch, das sind so die Quoten, so irgendwie so die eine Sache, aber es sind dann immer mehr Sachen, die einem dann mehr und mehr auffallen, wenn man in Politikbetrieb oder sicherlich auch in der Wirtschaft, aber halt aus der Politik kommt, irgendwie einem auffallen. Also Parteitage, eine unglaublich langwierige Sache. Ja. Also du sitzt da halt stundenlang, debattierst und es geht, nimmt immer kein Ende. Und da auf jeden Fall das Gefühl, auch bei mir selber, aber auch die Beobachtung bei vielen anderen Frauen, dass da weniger die Bereitschaft für so großes Sitzfleisch herrscht, dass vielleicht Frauen da auch tendenziell natürlich, vor allem wenn sie Kinder haben oder vielleicht auch Eltern, die schon pflegebedürftig sind oder so, dass Frauen dann viel größere Verantwortung verspüren, dann auch wirklich diesen Pflichten nachzukommen. Als Männer, dann, und ich meine das auch völlig jetzt erstmal wertfreier, weil das sind einfach nur Beobachtungen, also auch dann dieser Klassiker, den ganzen Tag gearbeitet, abends noch einen trinken gehen, beobachtend jetzt bei mir ganz selber, bei mir selbst kann ich einfach sagen, wenn wir ein großes Wochenende hatten mit Volt und haben den ganzen Tag gearbeitet, ich war einfach abends fertig, ich konnte nicht noch feiern gehen und ich schätze mal, es geht vielen Frauen auch so, es geht sicherlich auch ein paar Männern so, aber da gibt es einfach dann irgendwo auch vielleicht einfach nochmal einen Unterschied. Und da werden natürlich auch wieder Netzwerke erschlossen. Also all diese Sachen, die man einfach im Auge behalten muss und wo man dann sagt, okay, wie schafft man das jetzt, Strukturen und Prozesse so zu etablieren, dass sie halt möglichst es ermöglichen, dass Frauen genauso große Chancen und Möglichkeiten haben wie Männer. Sorry, das war jetzt eine sehr lange Ausführung zu einer Frage.
Nee, aber total, total wichtig, weil für mich kam jetzt auch gerade dieser Gedanke, auch nochmal kurz zum Sprung zu nehmen, was wir vorher gesagt hatten, als Frau so eine eigene Meinung haben und diese auch lernen zu äußern. Also ich glaube, da ist halt auch diese Angst mit verbunden, von der wir ganz am Anfang auch gesprochen haben. Weißt du, so erstmal überhaupt vielleicht diese eigene Meinung zu finden. Ich bin nämlich schon ich glaube schon, dass jede und jeder auf dieser Welt eine Meinung hat zu irgendwas, ja, auch wenn es einfach nur zu, weiß ich nicht, der Kante im Raum oder sowas ist. Aber dann das Selbstbewusstsein zu haben, diese Meinung wirklich zu äußern und sich angreifbar machen, das merke ich, also das ist jetzt vielleicht auch sehr pauschal, aber das merke ich bei meinen Freundinnen, dass da einfach ein Problem ist. Also da ist eine Hemmung da. Und auch gerade, also vor Freundinnen geht's, aber vor Männern, wenn Männer im Raum sind, da passiert irgendwas. Und das merke ich auch bei mir manchmal. Ich fange dann an, wirklich ganz klar zu überlegen, welche Worte wähle ich jetzt? Also um meine Meinung rüberzubringen, dass sie wie ernst genommen wird. Ne? Also, und ich glaube, dass da viele Frauen, auch teilweise zu Recht, einfach keinen Bock drauf haben und dann sagen, hey, ich äußere das jetzt gar nicht und mach das jetzt mit und gehe vielleicht auch gar nicht auf, also das habe ich nämlich auch schon gehabt, so, boah, Nathalie, diese ganzen Sachen, die du bei Yoga Sisters ansprichst, das ist ermüdend. So, wir wollen nicht darüber sprechen, wie eine Geburt wirklich abläuft oder was ein Wochenbett ist. Wir wollen nicht über die Menstruation hören. So, das ist eklig. Und ich denke mir aber immer wieder so, ja, aber es muss passieren. Weil wenn wir nicht anfangen, uns mit uns selber zu beschäftigen und was mit uns passiert, dann können wir uns ja auch selbst gar nicht richtig ernst nehmen. Und auch, ich sage immer wieder, ich meine, ich bin jetzt nicht schwanger, aber dass man schwanger ist und einfach so ein Lebewesen in sich kreiert. Also sorry, wie krass ist man denn bitte als Frau? Ich finde das einfach immer wieder so. Und das ist sowas, was ich jetzt ganz wichtig fand, irgendwie mal kurz rauszugreifen, weil du das eben eingebracht hattest, so diese eigene Meinung wirklich haben und dann auch zu sagen, ja doch, die Frauenquote, ich war voll bei dir. Ich habe auch früher gesagt, Frauenquote, nee, Mann. Da wirst du ja voll so rausgesingelt und dann wirst du ja gar nicht wegen deinem Talent oder sowas angenommen. Ja, aber wir sind halt in einem Punkt, wo das Talent noch überhaupt nicht gesehen wird und wo das Netzwerken beim Saufen danach halt eben entsteht. Und da habe ich mit Dimi jetzt auch so einen tollen Podcast für unseren Männermonat letzten Monat da gehabt. Und also er meinte halt so, er hat immer das Gefühl, Männer bei der Arbeit, die machen das halt einfach, weil das halt in denen so drin ist. Ne? Ich meine, die sollten ja auch früher immer arbeiten, wir Frauen haben halt andere Sachen gemacht. Und dann ist halt abends saufen für die wie eine Auflockerung. Und dadurch, dass wir Frauen aber jetzt halt arbeiten und so 3000% die ganze Zeit reingeben, weil wir ernst genommen werden wollen, weil wir gesehen werden wollen, respektiert, alles, 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 sind wir halt fertig abends. Also mir geht's genauso wie dir. So mittlerweile bin ich abends immer so, boah, Alter, jetzt noch was machen. So, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann hier nie keine geraden Sätze mehr bilden.
Keine Ahnung mehr, wie ich mein Abi durchgestanden habe. Ja.
Ich glaube, das haben wir aber alle nicht so ernst genommen. Also ich zumindest damals war so, ja, ich werde eh...
Ja, eben,
also,
genau. Es war aber so irgendwie feiern gehen in Frankfurt und dann ja. Irgendwie trotzdem, keine
aber
Ahnung.
Vielleicht, weißt du, ich glaube, so ist vielleicht auch, sollte man manchmal, um das jetzt mal hier so abzurunden, weißt du, so vielleicht ist es das manchmal, aber auch was dann, was einem hilft, wenn man so ein bisschen einfach loslässt und nicht diesen Druck sich selber so macht, so, boah, krass, ich muss das jetzt durchsetzen, ich muss da jetzt so rangenommen werden, weil ich glaube, vielleicht dann kannst du auch erst so sein, wie du wirklich bist, weil du nicht die ganze Zeit auf dir selber, auf dich selbst drauf schaust.
Anstatt jetzt zu sagen, es ist bei Männern anders, würde ich einfach mal andersrum sagen, so meine Beobachtung bei Frauen ist, dass auf jeden Fall die Tendenz besteht, sich einen super großen Druck zu machen selber und dadurch eben nervlich auf jeden Fall also halt schneller an einen Punkt zu kommen, wo dann einfach die Nerven blank liegen oder wo man einfach nicht mehr kühl entscheiden kann, sag ich mal, sondern eben irgendwie von seinen Emotionen irgendwie reingezogen wird, was man ja auch dann am Ende mal sagt, so, oh, warum habe ich das jetzt eigentlich, warum habe ich echt so gehandelt oder so gesprochen oder wie auch immer. und es ist ja ganz häufig irgendwie ein Anzeichen von Überforderung, Übermüdung und ich glaube da auch, also hat mir auch immer Meditation und auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen haben für zur Me-Time so nehmen. Also bei mir, ich komme halt super krass runter beim Reiten und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil es halt ein sehr zeitaufwendiger Sport ist. So, Gott, ja, ich müsste jetzt ja eigentlich und jetzt bin ich schon wieder so spät dran und einfach zu chillen und zu sagen, ich brauche das aber und es ist das, was mich irgendwie erdet oder Zeit mit Freunden oder wie auch immer, weil es ist so unglaublich, also ich glaube, man kann so viel besser performen, wenn man dann aber auch diese Zeit nicht nutzt, um da durchzurasen und irgendwie zu sagen, ich mache jetzt morgens auch noch Yoga und dann bin ich aber eigentlich schon gestresst, wenn ich wieder rauskomme, weil ich denke, jetzt habe ich ja Yoga gemacht, oh mein Gott, jetzt bin ich ja schon wieder zu spät oder so.
Ja.
Sondern einfach so dafür zu stehen und dann und das auch in seiner Prioritätenliste, wenn man irgendwie scheduled. Also ich habe bei mir selber beobachtet, dass ich früher immer, wenn ich sowas hatte wie Yoga oder so Me-Time-Sachen, dass ich das immer nicht so erwähnt habe, sondern irgendwie so, ja, ich habe da einen Termin oder keine Ahnung. Weil ich irgendwie dachte, ich muss jetzt ein schlechtes Gewissen haben, dass ich mir mal die Nägel machen lasse oder ja. Weiß der Geier. Und habe viel mehr gelernt, dazu zu stehen und mich darin auch selber ernst zu nehmen. Also zu sagen so, that's my need und dieses Bedürfnis ist sehr wichtig. Mhm. Ich glaube, ja, also sich irgendwie, ja, es ist tatsächlich, glaube ich, auch wieder ein Teil von dem, sich selber ernst nehmen und sich selber Raum nehmen im jeden Tag leben. Aber ich meine, dasselbe gilt dann ja auch wieder für die Bühne, nur wenn du dir selber Raum nimmst. Ich habe zum Beispiel so eine, so, es geht jetzt irgendwie so in eine oder andere Sache
hey,
über.
I'm aber open. Ja.
So eine, also irgendwann, ich hatte eine sehr nice Erfahrung, jetzt sehr zum Abschluss meines Vorstandsdaseins. Und zwar habe ich mir eine Bühne geteilt mit einem Mann und wir haben halt zusammen diese so eine Konferenz und eine Rede gehalten. Und ich weiß, dass der super, der meint das überhaupt nicht böse, aber der will, der hat immer, der muss immer was sagen, ja, und wenn jemand anders länger redet, dann ist das, boah, das, weißt du, dann kennst du, ja, dann steht er einfach da und will auch was dazu sagen und das ist eigentlich total süß, weil eigentlich ein kleiner Junge, der halt wirklich dann Platz fasst vor auch contributen wollen und du merkst das eben schon an der gesamten Ausstrahlung, also dass sie unruhiger werden und auch was sagen wollen und ich weiß ganz genau, dass ich vor 2 Jahren diesen Druck nicht hätte standhalten können. Ich wäre einfach, ich hätte viel schneller geredet und ich hätte dann einfach sofort Platz gemacht.
Ja.
Und ich habe es halt jetzt, und dafür muss ich sagen, habe ich mich auch ein bisschen gefeiert, geschafft, während ich da stand, das wahrzunehmen und irgendwie so ein bisschen Vogelperspektive einzunehmen und darüber einfach innerlich krass zu lachen und zu denken so, Mann, ist das süß. Ja?
Ja.
Der muss jetzt einfach sofort reden. Aber leider habe ich noch so viel zu sagen.
Ja.
Und es ist mir auch scheiß wichtig, das zu sagen. Und ich werde das jetzt so lange sagen, bis ich hier durch bin. Und
ja.
Habe mir halt echt diesen Raum genommen. Ich habe mich dafür halt gefeiert, weil ich weiß, dass ich es früher nicht geschafft hätte. So. Ich hätte mich sofort klein gemacht und gesagt, klar, okay, wenn er das weiß und so, dann übergebe ich jetzt lieber ganz schnell das Mikro. Anstatt, dass ich hier irgendwas Falsches sage. Und es war halt ein krasser Prozess. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich in den nächsten 2 Jahren wieder an den Punkt kommen, wo ich da nicht bin.
Ja.
Aber es war so befreiend, ja, weil man irgendwie denkt so, krass, ich habe Platz in dieser Welt, meine Stimme hat Platz. So. Und ich meine, das ist auch irgendwie so im Alltag. So, ja, man hat einen Job und man hat irgendwie super viele Erwartungen an einen, aber man ist auch einfach man selber. Und wenn man sein Leben nicht danach ausrichtet, dann ist es a problem. So.
Ja. Ich kenne so Situationen. Das hatte ich im Schauspiel auch ganz, ganz häufig. Wenn ich gemerkt habe, ich wurde immer in Szenen für so Scene-Study gepaart, wo ich immer irgendwie eine Prostituierte oder irgendwie, ich musste auf jeden Fall mal halbnackt irgendwo auf der Bühne rumtanzen.
Klar.
Und ja, ist halt das, ne? Und ich hatte einen Szenenpartner mal, der Harris, und das ist für mich einer der krassesten Schauspieler, mit denen ich jemals spielen durfte. Das ist ein Komiker, also Comedian, und Comedians sind für mich krasse Schauspieler, weil die müssen so viel Stakes, nennen wir das im Schauspiel, also so viel Schiss haben, dass das, was ihr Ziel ist in der Szene, nicht erreicht ist. Das heißt, die haben so eine ganz krasse Dramaturgie in sich drin. Und wir haben eine Dramaszene gehabt und keine Comedy, und der Typ hatte panische Angst vor mir, weil ich bin krass gut in Drama. Also, und da hatte er aber auch, weil ich halt so halbnackt vor dem stand, hat der auf einmal so Panik geschoben, dass ich auf einmal gemerkt habe, scheiße, er fühlt sich nicht wohl. Aber das war ja meine Aufgabe. So, ich sollte ihn in der Szene halt so uncomfortable machen. Das war so die ganze Zeit mein Ding. So, make him uncomfortable, more uncomfortable, more uncomfortable. Und schon alleine nur, dass ich in Unterwäsche da stand, war so für ihn so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich mich so klein gemacht, so dass er halt den Raum auch hatte und sich wie sicher gefühlt hat, meine Schauspiellehrerin, ich werde es nie vergessen, what the fuck are you doing? Und ist so auf die Bühne marschiert und ist so, na, do this, open your arms, take in the room, don't make yourself small, don't do this, he has to deal with this, not you. Und das war für mich so ein Schalter, so, ja, he oder she, je nachdem, bei wem man es halt macht, so, needs to deal with it, dass du halt eine Präsenz und eine Größe hast und dass du du bist. Und das ist sowas, was bei mir, also arbeite ich bis heute noch dran, ne, aber wie bei dir, so die Vogelperspektive einzunehmen und zu sehen, ah krass, okay, der struggelt da drüben jetzt gerade ein bisschen, ist voll okay, weil ich struggle auch immer mal wieder, aber ich zieh's jetzt durch. Das zu haben und an dem Punkt zu kommen, man, das war, deswegen, ich verstehe es voll, ist so ein richtiges so, yes-Erlebnis. I did it. Ja, eigentlich völlig banal, aber es ist halt, es ist einfach ein Problem, was ich immer wieder merke, was bei uns, also Frauen, vielleicht haben es Männer ja auch, aber also gerade haben Männer das wahrscheinlich auch, weil der Feminismus so gerade hochkommt und ist so, wo ist mein Platz, wo ist mein Raum jetzt und sowas, ne? Aber ja, ist irgendwie immer wieder witzig. Eigentlich sowas völlig Banales, was aber so einen großen Effekt hat und trotzdem so schwierig zu accomplishen ist.
Ja, vielleicht, weil wir so drauf getrimmt sind, dass halt unsere Umwelt sich wohlfühlt oder irgendwie so.
Immer. Caretaker.
Ich glaub, ja, voll. Ich glaube, dass man dann auch irgendwie sich auch vielleicht nochmal rational, das hilft jetzt in so einer Situation nicht ganz, aber so, um es zu rationalisieren, was ich immer gemerkt habe, so, man ist halt auch eigentlich krass disempowering in dem Moment, in dem man für andere mitdenkt. Weil du denkst ja, oh Gott, wenn ich jetzt nicht für den Verantwortung mit übernehme, dann schafft er das ja gar nicht. So. Und das ist ja eigentlich der gesamte Ansatz ist ja so, okay.
Slavas, du.
Ja, dann dachte ich mir so, okay, eigentlich, ja.
Stimmt, aber du hast absolut recht, ja. Jetzt, also so habe ich das noch nie gesehen.
Ja, ich meine, das ist, also ich musste mich auch immer, also meine Mutter auf jeden Fall auch eine sehr präsente Person, aber also zum Beispiel zu Hause, so, ich, also, ja, meine Erfahrung zu Hause im Haushalt oder allgemein ist halt, ich kann nichts richtig machen. Also, wenn ich sage, Mami, ich will heute mal kochen, dann wird halt so halb über die Schulter geschaut und so, okay, willst du die Zwiebeln nicht ein bisschen kleiner schneiden? Oder nimm mal lieber das Messer. Oder, also es gibt immer einen Kommentar. Oder und es hat eigentlich einfach dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, dann halt nicht. Ja. Und ich irgendwann erst festgestellt habe, dass das eigentlich so, es war, glaube ich, es kam von a good place, aber es ist halt einfach nur disempowering. Und ich habe irgendwann gemerkt, so, dass ich das selber angefangen habe, so, also in meinem damaligen Freund, jetzt Mann, so Sachen aus der Hand genommen, so, nee, das kann ich ja hier, komm, das mache ich viel schneller, ja, oder zum Beispiel. Und dann dachte ich, okay, ich bin einfach auch, ich kann ja gar nicht erwarten, dass er mehr Duties im Haushalt übernimmt, weil ich einfach disempowering bin, wenn er natürlich alles falsch macht, dass ich denke, was ich, also so, dann halt, hätte ich ja auch keinen Bock, also habe ich ja genauso gehandhabt. Das ist einfach mega spannend, weil man dann wirklich in dem Moment,
Das war voll der geile Gedanke, das macht total Sinn. Aber das, was du gesagt hast, so, das mache ich auch. Ich nehme eben auch die Sachen aus der Hand oder sag so, ich mache das schon. Und dann natürlich sagen die dann auch, also schlauerweise, pff, ja gut, dann mach du's, ich mache hier gar nichts mehr.
Ja.
Valerie, ich könnte irgendwie gerade, wir sind so voll im Flow. Jetzt ist der Flow da, von dem wir geredet haben. Aber wir sind schon so lange am Quatschen, wir machen sonst einfach nur mal mit dir im Podcast. Bei uns kriegt immer noch jede Sister am Ende nochmal so die Chance, so den ZuhörerInnen so ein Shoutout zu geben. Es kann alles sein, ob es ein Buch ist, ein Film, eine Ausstellung oder vielleicht auch irgendwas, was dich total beschäftigt oder was du einfach jedem schon mal sagen wolltest.
Okay, ich habe also vielleicht so Buch habe ich auf jeden Fall eine Schriftstellerin, die mich immer krass inspiriert, weil also ich denke mal auf jeden Fall auch Feministin, Elif Shafak heißt sie. Aber auch, die sich auch irgendwie so ein bisschen mit dieser ganzen Fragestellung, die mich auch irgendwie immer wieder überkommt, so ein bisschen zwischen Spiritualität und was, also was ist Spiritualität, was ist Weisheit, was ist Wissen und so weiter und irgendwie so ein bisschen da die Konflikte aufzeigt und ja, ich weiß nicht, damit habe ich mich irgendwie auch so ein bisschen mehr beschäftigt und ihre Bücher sind, habe ich alle verschlungen, aber das Beste von ihr ist 40 Rules of Love. Also kann ich sehr empfehlen. Auch wenn man sich vielleicht so ein bisschen dafür interessiert, also was ich auch immer spannend finde, ist so ein bisschen so Konflikt East-West, also irgendwie vielleicht ja Europa und nahe Mittlerer Osten, aber ja, und wie sich das irgendwie so bereichert, weil wir halt irgendwie eher so die, sag mal, die rationalere Gesellschaft sind und da irgendwie auch noch sehr viel Wert auf vielleicht Tradition, aber auch Spiritualität gelegt zum Teil. Und es gibt einfach keinen Right or Wrong, aber es gibt halt irgendwie so ja, Wege, wie man damit umgeht oder vielleicht auch sich selber findet. Und vielleicht allgemeines Shoutout so vielleicht zum Thema Purpose. Also ich glaube, ich kann irgendwie Shoutout so find your own purpose und nimm dir irgendwie Zeit dafür, den zu finden, weil, und ich glaube, es klingt jetzt so, ja okay, man setzt sich einfach mal hin und findet seinen Purpose, aber sich einfach wirklich die Zeit und den Raum zu nehmen, so Gedanken darüber zu machen, so was treibt mich an und was inspiriert mich und das war für mich das Leben lebenswert. Ich glaube, es bringt einfach so viel mehr Qualität ins eigene Leben, das zu wissen und vielleicht, selbst wenn man nicht irgendwie jetzt 180-Grad-Wendung in seinem Lebensstil vollenden kann, irgendwie so auch langsam manchmal darauf hinzuarbeiten, für bestimmte Leidenschaften oder ja, Themen oder Menschen Platz zu haben in seinem Alltag, ist so gut. ja, das wäre vielleicht so mein Abschluss.
Nee, voll schön. Das ist auch so eine Frage, die immer bei mir kommt. Ja, Nathalie, aber wie findet man denn seinen Purpose? Setze ich mich da mit einem Blatt Papier hin und schreibe los oder was? Ich bin immer so, ja, es ist sau schwer. Man muss halt wirklich einfach mal gucken, also auch bewusst durchs Leben gehen. So, welchen Geruch finde ich gerade richtig gut oder was regt sich gerade in meinem Körper? Also ich finde das in Kunst, deswegen mag ich auch Museen so gerne, so wenn Kunst dich anspricht oder Fotografien und du aber auch so merkst, boah, das lehnt sich voll, irgendwas lehnt sich gerade voll ab und du merkst dann so, ah, okay, das ist ja auch eine Reaktion. Und ich finde, durch Reaktion lernst du ganz schnell, wo liegen deine Werte und wo verkörpern die dann deinen Purpose auch irgendwo. So versuche ich immer Leute da irgendwie ranzuleiten. Und rennen immer alle ins Museum und sagen, ja toll, ich habe nichts gespürt. Und ich so, ja, hast du dir wirklich Zeit gegeben?
Ja, und ich glaube, es ist auch so ein Prozess wieder. Ne? Also ich glaube, es ist auch so, was mein Purpose vor 5 Jahren war, muss ja nicht mehr heute sein. Richtig. Also es ist auch einfach something in flux. Und
ja, das Ultimatum.
Wie ich damals zu meinem Purpose gekommen bin, muss heute nicht wieder derselbe Trigger sein oder so. Es ist irgendwie ja wahrscheinlich so ein bisschen Wachsamkeit, aber auch wirklich ein in sich reinhören, also sich dafür die Zeit nehmen, zu sagen, so, what resonates.
Ja, voll. Valerie, es war so schön. Es war ein richtig tolles
Danke
Gespräch.
Danke dir.
Ich schwitze, das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja, bei mir auch. Auf jeden Fall hier engaged. Ja. Conversation.
I love it. Nee, vielen, vielen Dank, dass du jetzt Teil der Hugo Sisters Community bist. Und wenn ich mal wieder in Berlin bin, melde ich mich zu 3000%. Und vielleicht hast du ja dann Zeit auf einen kleinen Kaffee oder einen Tee.
Auf jeden Fall. Sehr nice, dass ihr das macht. Und genieß noch ein bisschen die Sonne.
Ja. Du kannst gar nicht sagen. Okay.